Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum ersten Info dieser Woche auf Rabe. Das sind die Themen der heutigen Sendung. Weitere Verschärfung der Lage für Menschen auf der Flucht in Griechenland. Das Camp Idomeni an der Grenze zu Mazedonien soll morgen geräumt werden. Und Angstmacherei mit Lügengeschichten oder die drohende Zerstörung einer grünen Lunge von Bern. Die Abstimmung über das Vierer- und Mittelfeld spaltet Linke und Grüne. Ein Streitgespräch. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den Nachrichten. Vorgestern Nacht wurde die Brache Warmbächli vorübergehend besetzt und zu einem Festplatz umfunktioniert. Anschließend kam es bei einem Umzug in die Innenstadt zu Sachbeschädigungen und gewaltsamen Zusammenstößen von Demonstrierenden und der Polizei. Laut Zeugenberichten feierten rund 1000 Menschen auf dem leerstehenden Gelände der ehemaligen Berner Kehrichtverbrennungsanlage ein Fest. Sie wollten damit ihre Solidarität mit besetzten Häusern in Athen ausdrücken, welche Menschen auf der Flucht ein Dach über dem Kopf bieten. Die Polizei tolerierte laut eigenen Angaben die illegale Party. Um 2:30 in der Nacht begaben sich mehrere hundert Menschen auf einen Umzug Richtung Innenstadt. Dabei wurden Wände und Schaufenster besprayt und Scheiben eingeschlagen. Wie die Polizei in einem Kommuniqué mitteilt, griff sie ein. Mit dem Einsatz von Wasserwerfern, Tränengas und Gummigeschossen wurde die Demonstration beendet. In den lokalen Medien verurteilte Sicherheitsdirektor Reto Nause die Demonstration und forderte mehr Rechte, um sogenannte gewaltbereite Autonome zu überwachen. Die Juso der Stadt Bern hingegen stellte sich in einem Kommuniqué hinter die Demonstrierenden und verurteilte den Polizeieinsatz. Zu einer etwas anderen Begegnung zwischen Bevölkerung und Behörden kam es letzten Samstag im Burgfeld. Dort wurde die erste großflächige Begegnungszone der Schweiz eröffnet. Das teilte die Direktion für Tiefbauverkehr und Stadtgrün mit. Das Quartier bei der Kleinen Alment an der Grenze zu Ostermundigen wird zur einzigartigen Zone für Langsamverkehr und ist somit die grösste der 95 Berner Begegnungszonen. In Begegnungszonen haben Fußgänger und Fußgängerinnen auf der Straße Vortritt. Außerdem gilt Tempo 20. Friedlich demonstriert wurde laut eigenen Angaben am March Against Monsanto Ants in Genta in Basel. Tausende von Menschen forderten eine nachhaltigere Landwirtschaft und protestierten gegen die Machenschaften der multinationalen Agrarchemiekonzerne Monsanto und Syngenta. Die Demonstrierenden forderten eine Landwirtschaft ohne gefährliche Pestizide, patentiertem Saatgut und Gentechnik. Außerdem sollte die Demonstration ein Zeichen gegen die herrschende Fusionswelle in der Branche setzen. Die Basler Syngenta soll laut verschiedenen Quellen vom chinesischen Staatskonzern ChemChina übernommen werden. Laut einem Bericht in der NZZ heute Morgen will der deutsche Chemiekonzern Bayer den amerikanischen Konzern Monsanto übernehmen. 20 Gigabyte an Daten sind laut dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS von der RUAG entwendet worden. Betroffen vom Cyberspionageangriff auf den staatlichen Rüstungsbetrieb RUAG seien auch Daten aus dem Admin-Verzeichnis, welches die Outlook-Software der Bundesverwaltung speist. Das meldet das VBS heute. Zu der Urheberschaft des Spionageangriffs wollte das VBS keine Stellung nehmen. In den letzten Wochen sprachen verschiedene Medien davon, dass dieser Angriff aus Russland kam. Der Datenklau sei bis vor kurzem geheim gehalten worden, obwohl er schon vor über einem Jahr begonnen habe. Zum Wetter. Morgen Dienstag beginnt der Tag mit Regen. Im Laufe des Nachmittags sollte sich dann wieder die Sonne zeigen. Die Höchsttemperatur beträgt 15 Grad. Übermorgen Mittwoch wird es dann wieder sonniger und wärmer bei Temperaturen um die 20 Grad. Die zweite Wochenhälfte verspricht ebenfalls Sonne und warme Temperaturen. Erst am Freitag ist wieder mit Gewittern zu rechnen.
Rabe Info.
In den letzten Monaten machte das griechische Camp Idomeni an der Grenze zu Mazedonien immer wieder Schlagzeilen. Idomeni wurde zum Sinnbild der gescheiterten europäischen Flüchtlingspolitik. Rund 5000 Menschen auf der Flucht leben auf einem Feld an der Grenze zu Mazedonien, wo ihnen die Weiterreise in andere EU-Staaten verunmöglicht wird. Katrin Hiss hat einige Wochen als Helferin auf der Balkanroute gearbeitet. Sie war unter anderem in Idomeni und ist in engem Kontakt mit Helfern und Helferinnen vor Ort. Ich habe sie gefragt, wie die Situation im Moment ausschaut.
Ja, zurzeit sollen zwischen 4.000 und 5.000 Geflüchtete in Idomeni auf diesem Feld wohnen. Diese leben in Zelten. Es gibt von Médecins Sans Frontières gibt es große Zelte, die reichen aber vorne und hinten nicht aus, um alle Geflüchteten unterzubringen. Das heißt, viele leben noch in kleinen Campingzelten. Es gibt sanitäre Anlagen und es gibt auch eine Schule, die aufgebaut wurde von Freiwilligen. Wie Sie gesagt haben, soll die griechische Polizei morgen anfangen, das Camp zu räumen. Die ganze Aktion soll etwa 3 Tage dauern. Viele Geflüchtete sind schon freiwillig abgereist oder wurden mitgenommen in andere Camps, die sich um Thessaloniki rum befinden. Gestern kam von den freiwilligen Helfern, die normalerweise vor Ort sind, eigentlich kaum jemand mehr rein. Es ist also gut möglich, dass diese Evakuation morgen tatsächlich so stattfindet.
In den letzten Wochen gab es bereits eine Kampagne der Polizei. Sie ging mit Übersetzerinnen von Zelt zu Zelt, um die Menschen zu ermutigen, das Camp zu verlassen. Viele sind dann trotzdem geblieben. Sie haben ja Kontakt mit vielen Leuten vor Ort, mit Helfern und Helferinnen. Haben Sie das Gefühl, dass es jetzt Widerstand geben wird gegen eine solche polizeiliche Räumung?
Ja, ich glaube, mit Widerstand muss gerechnet werden. Schon letzte Woche gab es die größten Ausschreitungen in der Geschichte dieses Camps, das mittlerweile seit etwa einem Jahr existiert. Somit gibt es wahrscheinlich immer noch genügend Leute, die sich gewaltsam dieser Räumung widersetzen werden, die immer noch darauf hoffen, dass diese Balkanroute wieder aufgeht und dass sie ihre Reise durch die Länder fortsetzen können, um nach Mitteleuropa zu kommen.
In Idomeni befinden sich im Moment laut Schätzungen 4.000 bis 5.000 Menschen. Was passiert mit diesen Menschen, wenn dieses Camp geräumt wird? Hat Griechenland für sie eine Alternative oder schickt es die Menschen einfach zurück in die Türkei?
Ich glaube nicht, dass der griechische Staat menschenwürdig mit diesen Flüchtlingen eine Unterkunft bieten kann. Er ist überfordert, natürlich auch im Hinblick auf seine finanzielle Lage, diese Masse an Flüchtlingen unterzubringen. Zurzeit sollen rund 50.000 Geflüchtete sich in Griechenland befinden und auf ihre Weiterreise hoffen. Diese große Menge an Menschen unterzubringen, ist auf jeden Fall eine große Herausforderung für den griechischen Staat.
Wir haben vorher in den Nachrichten gerade gehört, dass es so eine Solidaritätsaktion gab für besetzte Häuser in Athen, für Menschen auf der Flucht. Diese Solidaritätsaktion ist etwas aus dem Ruder gelaufen, über das haben wir vorher berichtet. Aber wie sieht es denn aus? Wie wichtig sind solche Initiativen von Privaten, sagen wir jetzt eben von Aktivisten und Aktivistinnen, die sich um Menschen auf der Flucht kümmern, weil der griechische Staat überfordert ist?
Ich finde Aktionen, um Geld zu sammeln, äußerst wichtig. Ich habe selbst erlebt, wie Geld natürlich das einfachste Mittel ist, um zu helfen. Wir könnten damit Gemüse kaufen, um Suppe zu kochen. Wir konnten Zelte kaufen, um Leute unterzubringen. Es fehlt eigentlich hinten und vorne an allem. Und indem man hier auch im reichen Mitteleuropa Geld sammelt, kann bestimmt Hilfe geleistet werden. Ob die Aktion vom Samstag sinnvoll war an und für sich, sei mal dahingestellt.
Das sagt Katrin Hiss. Sie war als freiwillige Helferin auf der sogenannten Balkanroute tätig.
Rabe Info Talk.
Eine Wiese zwischen dem Lengas- und Rossfeld-Quartier in der Stadt Bern spaltet zurzeit die Geister. Das große Viererfeld und das etwas kleinere Mittelfeld sollen überbaut werden. Nach einer ersten vernichtenden Abstimmung vor 12 Jahren wagt es die Berner Stadtregierung einmal mehr, das Volk über eine neue Siedlung abstimmen zu lassen. Das in knapp 2 Wochen. Wieder sind die Fronten verhärtet und gehen mitten durch die rechten und linken Lager. Die regierenden Grünen und Linken sagen ja, die oppositionellen Grünen und Linken sagen nein. Auf der anderen Seite ein ähnliches Bild. Die bürgerliche Mitte sagt mehrheitlich ja, die bürgerliche Rechte sagt mehrheitlich nein. Die Gründe sowohl für ein Ja als auch für ein Nein sind allerdings sehr unterschiedlich. Wir im Info schauen uns die links-grüne Debatte im Detail an. Ich habe die grüne Befürworterin Franziska Grossenbacher und den linken Gegner Daniel Egloff ins Viererfeld zum Streitgespräch geladen. Ja, wir sind jetzt hier in diesem schönen Viererfeld. Neben uns weiden die Kühe, spielen die Kinder. Eine wunderbare grüne Landschaft und die soll jetzt überbaut werden. Franziska Grossenbacher, Sie sind Stadträtin des Grünen Bündnisses. Als Grüne sollten Sie ja ein lautes Nein rufen, wenn diese schöne Grünfläche überbaut wird. Warum sagen Sie Ja zum Vierer- und Mittelfeld?
Ja, das Grüne Bündnis, das steht hinter dieser Vorlage. Einerseits, weil eben nicht das ganze Viererfeld und Mittelfeld überbaut wird, sondern nur jeweils die Hälfte. Auf der einen Hälfte wird eine Siedlung realisiert, die eben hohe soziale und ökologische Standards erfüllt. Es werden insgesamt 1000 Wohnungen gebaut auf dem Vierer- und Mittelfeld. Und wir sind einfach der Meinung, dass Bern dringend Wohnungen braucht. Wir haben ganz viele Leute, die auf der Suche nach Wohnungen sind. Und hier kann jetzt wirklich ein großer neuer Stadtteil realisiert werden. Und auf der anderen Seite, da entsteht eben ein Park, der zugänglich ist, der für das Lenggassquartier ganz wichtig ist, weil im Lenggassquartier haben wir heute einen großen Mangel an Grünflächen, die zugänglich sind, also an Parken. Und genauso ein großer Park entsteht eben auch auf dem Viererfeld.
Daniel Egloff von der PDA, Sie sind nicht Mitglied einer ausgesprochenen grünen Partei. Trotzdem kämpft Ihr Komitee gegen das Viererfeld, weil Bern eine grüne Lunge verloren gehen würde. Franziska Grossenbacher hat eben gesagt, es gibt ja dann auch einen Park hier, es wird nicht alles überbaut. Warum sind Sie dagegen?
Erstens, wir sind auch eine grüne Partei. Natürlich sind wir eine linke Partei, aber auch eine grüne Partei. Wir sind dagegen, weil wir finden das heute schon ein Park eigentlich. Es stimmt, es gibt keinen Weg quer durch, wie jetzt da geplant ist, aber das macht für uns allein nicht einen Park aus. Die heutige Situation ist so sehr schön für die Anwohner der Lenggasse, für den ganzen Stadtteil, also Lenggasse. Alle oder viele verbringen hier ihre Wochenende, kommen hier vorbei. Es hat einen wunderbaren Spielplatz. Also es ist ein sozialer Treffpunkt, auch mit den Familiengärten. Man sieht jetzt auch die Stadt nochmal. Sind hier, also hier ist auch, es läuft, das ist ein sozial wichtiger Ort. Der neue Park, wir stellen ihn ein bisschen auch in Frage, so wie er geplant ist. Es wird ein sehr künstlicher Park sein und nicht diese Naturbelassenheit haben, wie es heute ist. Man weiß auch, dass dort keine Bäume entstehen werden. Es ist also ein bisschen etwas Künstliches, nicht so naturnahes, wie es heute ist, auch mit der Bewirtschaftung heute als Kulturlandfläche, was sehr uns ein großes Anliegen ist. Es ist auch ein grünes Anliegen, das ja auf kantonaler Ebene in der letzten Zeit viel Thema war, auch auf nationaler Ebene, der Kulturlandverlust. Und hier macht die Stadt Bern eigentlich nichts anderes als Kulturland überbauen mit dieser Viererfeld-Mittelfeld-Vorlage und macht eigentlich konträr zu dem, was sonst links-grüne Parteien im Kanton anstreben, nämlich die Siedlung einzugrenzen, Kulturlandverlust einzugrenzen. Und darum sind wir aus grüner Sicht, aber auch aus sozialer Sicht. Und da kann ich noch anhängen, der Wohnraum wird eben nicht günstiger Wohnraum sein. Wir zweifeln sehr stark daran, dass das eine soziale Durchmischung geben wird. Klar, im gemeinnützigen Wohnungsbauteil wird es sicher günstigeren Wohnraum geben als im anderen Teil, in dem den profitorientierten, den Spekulanten offenstehenden Bereich. Und trotzdem, auch dort wird es nicht günstiger Wohnraum geben. Das hat auch die Stadt selber so festgehalten. Und als linke Partei haben wir natürlich den Anspruch, wenn schon Grünfläche überbaut wird, dann muss es Wohnraum geschaffen werden, für den es wirklich braucht in der Stadt Bern. Und wer Geld hat, braucht heute nicht lange zu suchen nach Wohnraum, weil teuren Wohnraum hat es genügend in der Stadt Bern.
Franziska Grossenbacher, Sie haben vorher gesagt, es sei ein soziales Wohnprojekt, das hier entstehen soll. Was entgegnet Sie denn Daniel Egloff in dieser Frage?
Ja, für uns ist ein wichtiger Eckwert, dass eben 50% der Wohnungen, die realisiert werden, dass die von gemeinnützigen Wohnbauträgern, also beispielsweise Genossenschaften, gebaut werden können. Und diese Bauträger, die vermieten eben ihre Wohnungen langfristig günstiger, als das andere Investoren machen. Und weshalb? Weil sich eben die gemeinnützigen Wohnbauträger an die Kostenmieten halten müssen. Also sie dürfen für die Mieten so viel verlangen, wie effektiv an Kosten anfallen. Und diese Wohnungen, die sind eben der Spekulation entzogen. Das heißt, bei Neubauten sind das natürlich nicht sehr günstige Wohnungen, weil Neubauten immer halt einen Preis haben. Aber langfristig werden eben diese Wohnungen günstig sein. Wir haben zum Beispiel die Stadt Zürich, die eben einen sehr hohen Anteil an Genossenschaftswohnungen hat und wo man sehr schön zeigen kann, dass diese Wohnungen in der Stadt eben deutlich günstiger sind auf lange Frist. Was Daniel Egloff gesagt hat, das stimmt schon zu einem Teil. Also man geht davon aus, dass auf dem Viererfeld eine 4,5-Zimmer-Wohnung etwa 1.900 Franken kosten wird. Das hat die Vereinigung der gemeinnützigen Wohnbauträger so in einer Medienmitteilung publiziert. Das ist nicht kostengünstiger Wohnraum, aber es hängt eben auch sehr stark davon ab, wie dann effektiv gebaut wird. Und das definieren wir ja jetzt mit der Einzonung noch nicht. Also das haben wir politisch dann noch im weiteren Prozess in der Hand. Wir haben jetzt die Muttachstraße, wo die Stadt wirklich kostengünstig bauen will. Und die Kommission hat jetzt auch für die Reichenbachstraße, da etwas weiter hinten, hat auch gesagt, hier muss eben auch kostengünstig gebaut werden. Also das kann man im Prozess immer noch einbringen und da wird sich das Grüne Bündnis sicher auch dafür engagieren. Aber eben dieser Anteil gemeinnütziger garantiert wirklich, dass langfristig die Mieten bezahlbar sind. Und die Behauptung, dass es in Bern genug teure Wohnungen gibt, das finde ich auch ein bisschen kühn. Wir haben große Wohnungsnot in Bern und gerade Bern, wo auch sehr viele Beamten hat, also wir haben auch einen großen Mittelstand in Bern. Wir haben viele Familien, die einfach keine Wohnung mehr finden in Bern. Und gerade das Leben ist eben für Familien in der Stadt sehr attraktiv geworden. Das sehen wir auch daran, dass wir überall auf der Suche nach Schulraum sind zurzeit und genau diese Familienwohnungen, die können eben hier realisiert werden.
In Bern hat eine große Trendwende stattgefunden. Rot-Grün-Mitte klopft sich selber auf die Schultern, dass es die große Wende geschafft hat und nicht mehr Leute aus Bern abzügeln, sondern dass immer wieder Familien in Bern bleiben und eben nicht in die Agglomeration rausziehen. Das heißt, das hat das Wohnungsproblem verschärft. Es braucht dringend neue Wohnungen. Daniel Egloff, wo würden Sie dann Wohnungen bauen, wenn nicht an so einem Ort?
Ich möchte nur noch kurz etwas sagen zu den 50% gemeinnütziger Wohnungsbau hier. Das ist so der Zielwert, oder? Ob das schlussendlich 50% gibt, das weiß man heute ja noch nicht. Es gibt die Klausel drin, dass nach 5 Jahren nach Investorenausschreibung, wenn man bis dann keinen gemeinnützigen Wohnungsbau gefunden hat, das geöffnet wird, oder? Also auch nicht gemeinnützige Wohnungsbau hier bauen dürfen. Das heißt, es gibt keine Garantie, dass hier wirklich 50% gemeinnütziger Wohnungsbau entsteht. Wir sehen das jetzt beim Warnbächliweg, wo es jetzt seit 5 Jahren hinausgeschoben wird und bis heute nicht klar wird, wann und was gebaut wird. Also das kann gut passieren, dass da dann schlussendlich nicht 50% gemeinnütziger Wohnungsbau entsteht, auch gerade wegen der großen Bausubstanz, die hier geschaffen wird mit etwa 1 Milliarde Franken, die Gesamtbauinvestitionen. Das heißt, ja, einen hohen Kapitalbedarf, der da vorhanden ist, oder? Und jetzt zur Frage, wo dann? Also wie ich habe schon erwähnt, oder? Man ist mit Warnbächliweg, ist man einfach nicht vorwärts gekommen in den letzten Jahren. Wir haben ein Burgenziel, wird jetzt dann hoffentlich geht es dort ein bisschen schneller, auch gebaut werden. Es gibt eine Werkstudie, fast 10.000 Menschen in der Umgebung Weiermannshals und Austerholligen Wohnungen entstehen könnten. Und unser Anliegen ist natürlich ein grundsätzlicher Wandel im Paradigma von eben weg von diesen Überbauungen von der grünen Wiese. Also das ist eigentlich ganz im Sinne des neuen Raumplanungsgesetzes, dass man wirklich zur inneren Verdichtung übergeht und genau den Raum sucht, wo schon überbaut ist, wo man noch verdichten können. Also Verdichtung am Bestand, innere Verdichtung, das müsste das Ziel sein, wo die Stadt hingeht und dort auch eine Pionierrolle übernehmen sollte und nicht am alten Festhalten von den Überbauungen auf die grüne Wiese. Das ist ein veraltetes Konzept.
Daniel Egloff, Sie von der PDA und andere kleine linke Parteien sagen Nein zu dieser Vorlage, ebenfalls Nein sagen die rechten bürgerlichen Parteien. Sie stört es, dass es zu wenig Parkplätze dann gibt an diesem Ort. Ist es für Sie nicht ein bisschen komisch, gemeinsam im Boot mit diesen Parteien zu hocken, um diese Vorlage zu kippen?
Ja, ich sehe uns nicht gemeinsam im gleichen Boot. Ich sehe da grundsätzliche Unterschiede, oder? Also für uns ist es eher so, dass mit diesen Parkplätzen zu viele Parkplätze gebaut werden, oder? Also mit 0,5 Parkplätze pro Wohnung da und 0,3 da im Mittelfeld, ist das nicht ein Zukunftskonzept, oder? Das ist ein veraltetes Konzept, das entspricht dem heutigen Stand schon, oder? Also wenn man etwas zukunftsträchtig machen müsste, dann natürlich am besten möglichst wenig Parkplätze oder autofreie Siedlungen, oder müssten eigentlich die Zukunft sein. Und die Gefahr ist hier natürlich eher mit diesen Parkplätzen, auch 0,5 Parkplätze pro Wohnung, Autobahnauffahrt, also die Chance, dass da viele Pendler da hinziehen werden, ist relativ groß. Also ihr seht, wir haben da unterschiedliche Ansichten. Also wir sind da nicht gleicher Meinung natürlich mit der FDP oder der SVP, dass sie jetzt da halt auch dagegen sind. Aus ihren Gründen ist ihre Sache. Ich denke, auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass es dort eine sehr gemischte Gruppe ist, die das befürwortet, oder? Auch dort die Bauindustrie sieht das natürlich auch, die würden hier auch gerne bauen, also dort haben wir auch ein solches Bündnis, das eigentlich kein Bündnis ist, sondern irgendwie ein Zweckbündnis oder so. Also wir sind da sicher nicht mit der SVP und der FDP gleicher Meinung.
Es gab schon einmal eine Abstimmung über dieses Viererfeld, damals war eine autofreie Siedlung geplant, die ist dann an der Urne gescheitert, ebenfalls durch den Widerstand von ganz links und vom Widerstand von der bürgerlich rechten Seite. Sie haben jetzt den Kompromiss gemacht, dass Parkplätze grundsätzlich erlaubt sind und sich da auch ein bisschen mit den bürgerlichen Mittekräften ins Boot gesetzt. Franziska Grossenbacher, ist das für Sie so in Ordnung, auch dort so eine etwas unheilige Allianz eingegangen zu sein?
Ja, für uns ist das ganz klar kein Kompromiss. Wir finden es wichtig, dass wir eben die zentralen Eckpfeiler für uns eingeschlagen haben, damit das eine sozial- und ökologisch zukunftsweisende Siedlung gibt. Und ich möchte noch etwas sagen zu dem, was Daniel Egloff vorhin gesagt hat, zum Zukunftsweisenden. Also für uns ist es eben auch nicht zukunftsweisend, wenn wir den Wohnungsbau in Bern verzögern. Wir haben täglich 110.000 Pendler, die nach Bern strömen. Und wir finden, ein Leben in der Stadt ist eben auch ein Leben mit einem kleinen ökologischen Fußabdruck, oder es wird zumindest gefördert, weil hier haben wir die Einrichtungen des täglichen Bedarfs in unmittelbarer Nähe. Wir haben die Freizeiteinrichtungen, die kulturellen Einrichtungen, die Universitäten. Wer in Bern wohnt, der generiert dann eben nicht viel Verkehr. Und zu dem, was er vorgeschlagen hat, eben die innere Verdichtung. Dort finden wir natürlich ja das eine tun, das andere nicht lassen. Wir finden es auch zentral, dass die Industriebrachen von Bern entwickelt werden. Nur dort haben wir eben auch komplexe Verhältnisse. Weiermannshaus haben wir beispielsweise noch Baurechte, die 20 Jahre laufen. Dort kann sich die Stadt Bern nicht einfach darüber hinwegsetzen und die aufkünden. Verdichten ist sicher auch zentral, nur das gibt dann halt auch keine günstige Wohnungen. Da muss man sich auch nichts vor Augen führen. Verdichtungsprojekte, die sind auch komplex. Abreißen und Neubauen, das hat auch seinen Preis. Und er hat vorhin noch das neue Raumplanungsgesetz angesprochen. Die Verdichtung hier auf dem Vierer und Mittelfeld, die ist eben ganz im Sinne des neuen Raumplanungsgesetzes. Dort wird nämlich verschärft, wo gebaut werden soll und wie gebaut werden soll. Das heißt, an gut mit öffentlichem Verkehr erschlossenen Lagen und dann eben eine dichte Bauweise. Und genau das wird jetzt auf dem Vierer- und Mittelfeld realisiert. Wir sind hier in Fußdistanz vom Bahnhof Bern. Und ein schöner Vergleich, den wir gezogen haben, ist die Überbauung Vierer Mittelfeld mit der Gemeinde Stettlen. Also auf dem Viererfeld soll Wohnraum für 3000 Einwohner entstehen und es gibt auch noch Arbeitsplätze, rund 600. Das ist absolut vergleichbar mit der Gemeinde Stettlen. Nur braucht die Gemeinde Stettlen dafür 7-mal mehr Fläche. Also wir finden es auch nicht zukunftsweisend, wenn einfach diese Pendler nach Bern kommen und ihre Wohnung in der Agglomeration suchen müssen, wo sie eben viel mehr Fläche verbrauchen als hier in der Stadt.
Wenn es ein Nein gibt, ist ein Bauprojekt auf dem Vierer und Mittelfeld, wie es schon lange geplant wurde, wie es schon einmal an der Urne gescheitert ist, für Sie Geschichte?
Also wenn es zu einem Nein kommen sollte, dann denke ich, wird es schon schwierig, wenn zweimal das Volk eine Überbauung abgelehnt hat, dann wird sicher nicht in 10 Jahren denke ich jetzt, wieder über das Vierer- und Mittelfeld abgestimmt. Was ich einfach wichtig finde, ist, dass mit richtigen Fakten auch dieser Abstimmungskampf jetzt geführt wird. Die Gegner, vor allem die Familiengärtner, die behaupten, dass sämtliche Familiengartenparzellen verschwinden, dass hier alle Bäume dieser schönen historischen Allee gefällt werden, das stimmt einfach nicht. Und mir ist es ein Anliegen, dass hier wirklich mit richtigen Fakten argumentiert wird. Es ist in der Vorlage genau definiert, dass diese Familiengärten bleiben im neuen Park und dass auch diese Bäume, die geschützt sind, dass die nicht einfach gefällt werden dürfen. Deshalb kämpfen wir sicher bis zum Schluss, dass es ein Ja gibt zur Überbauung des Vierer- und Mittelfeldes.
Daniel Egloff, sollte jetzt beim zweiten Anlauf das Ja kommen, wie gehen Sie weiter? Werden Sie mit vielen Einsprachen gegen diese Bauprojekte kämpfen?
Wir sind da eher auf der politischen Ebene tätig, oder? Es gibt natürlich noch andere Grünflächen in der Stadt, die akut bedroht werden sein, oder? Wenn das hier überbaut wird, ist das auch ein Signal, dass das Berner Volk offenbar bereit ist, Grünflächen zu überbauen. Also wir werden da vor allem auf der politischen Ebene natürlich kämpfen für alle die Grünflächen, die noch existieren in der Stadt Bern. Und da muss man sich keine Illusion machen, es wird nicht zu Ende sein, wenn hier überbaut wird. Oder das ist vor allem unser Auftrag als politische Partei. Es wird garantiert Einsprachen geben, aber das werden nicht wir sein, sondern das werden Privatpersonen sein.
Das sagt Daniel Egloff, er ist Stadtrat der PDA und lehnt die Vierer- und Mittelfeldvorlage ab. Er hat mit Franziska Grossenbacher diskutiert, die Stadträtin und Fraktions-Co-Präsidentin des Grünen Bündnisses sagt Ja bei der Abstimmung am 5. Juni. Argumente der Befürwortenden und Gegnern und Gegnerinnen gibt es auch auf der Webseite vom Rabeinfo auf rabe.ch. Unter der Rubrik Rabeinfo gibt es Links zu den verschiedenen Komitees.
Rabeinfo. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Montag, dem 23. Mai, auf Rabe. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt es alle Infosendungen als Podcast und Weblinks zu den gesendeten Beiträgen. Alle Beiträge zu den Abstimmungen vom 5. Juni gibt es außerdem auf unserem Soundcloud-Portal soundcloud.com/radio-rabe. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen Dienstag wieder, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem über eine Volksinitiative, welche den Vaterschaftsurlaub obligatorisch machen will. Beigetragen zu dieser Sendung hat Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.